das Buch gelesen. Ich habe es mitgenommen. So, wir waren 4, 5 Tage in Urlaub und ich habe das Buch mitgenommen und durchgelesen. Und ich war so froh, dass ich das getan hatte. Und als wir entschieden sind, dann diesen Jüngerschaftskurs zu führen, dann wollte ich dieses auf jeden Fall einbauen. Wer hat das Buch bereits gelesen? 1, 2, 3, okay. Christian, was hast du davon bekommen, von diesem Buch?
Also ich fand es eigentlich ein sehr gutes Buch. Es ist jetzt, ich glaube, es ist auch echt für jedermann geeignet. Es ist jetzt nicht so besonders theologisch gehalten oder so, sondern es ist eigentlich sehr praktisch. Und er stellt halt im Grunde die Wichtigkeit dar, dass er sagt, also Wachstum in der Gemeinde passiert quasi durch persönlichen Dienst, indem der eine den anderen einlädt, indem es Hauskreise gibt, indem halt einfach Gemeinschaft stattfindet. Und das ist mir so aufgefallen, weil er auch etliche Beispiele genannt hat, wie das eigentlich manchmal ganz klein angefangen haben, dass sich nur ein oder zwei Leute getroffen haben und dann sind es 3 geworden und dann 5 und dann 10 und dann haben die noch Ableger gegründet und dann hatten die irgendwie 10 Jahre später einen Haufen Gemeinden in der Gegend. Also das hat eigentlich oft in einem Wohnzimmer begonnen, weil ja ein paar Leute gastfreundlich waren und das ist mir vor allem davon hängen geblieben.
Gut. Monika.
Und dann habe ich es mir gekauft. Es ist schon leider zu lang her. Ich habe nur in Erinnerung, dass es war mit vielen Studenten und es waren auch die Situationen gegeben, sage ich mal. Es war nicht immer hat man solche Situationen, aber von daher war es so unheimlich. Ja, hat sich fortgepflanzt, alles. Es war enorm, was da passiert ist.
Welche Situationen? Sie haben gerade von Situationen gesprochen.
Ja, es waren halt die Studenten, die Möglichkeiten waren da. Ja. Möglichkeiten. Für die Studenten und die haben sie dann zum Essen, haben gekocht dort bei ihnen und ja, und vor allem das Persönliche auch, das war auch ganz persönlich gehalten. Und oft eine Frau mit einer jüngeren Studentin oder so. Und, ja, und dadurch hat sich es dann vermehrt.
Jawohl. Danke. Linda?
Was mir so wichtig war, war diese Idee, in wem investiert mein Leben? Ja. Wer kann ich helfen?
Wen kannst du helfen? Ja, okay.
In dem christlichen Leben. Und ich dachte, okay, ich will, dass ich eine Person habe, dass ich regelmäßig Input gibt einfach. Und das war wirklich gut für mich. Dann habe ich gebetet einfach und der Herr hat gezeigt, was seine Wille war, mit wem soll ich Zeit nehmen und dann habe ich das getan. Mhm. Dann hat man einen Zweck, in was man tut.
Danke. Habe ich jemanden übersehen? Hat noch jemand das Buch gelesen? Und ich habe nicht gefragt. Okay. Hast du das gelesen? Okay. Du wolltest etwas sagen? Okay. Gut. Ich möchte es an allen empfehlen. Das würde jedem helfen, das mal zu lesen. Und einiges, was drin ist, da würden wir nicht hundertprozentig einstimmig sein, aber das ist okay. Ja, das stimmt.
Doch, die Bibel.
Gut, danke. Sehr gute Antwort. Okay, so, immerhin, das ist ein sehr wertvolles Buch, würde jedem helfen in der Sache Jüngerschaft. Kann man heute mit nach Hause nehmen, okay. Allerdings, du musst etwas in deinem Portemonnaie haben, um das zu schaffen. Okay, gut. So, Und hier ist, wie das ging. Um drei Menschen hier, die wir mehrmals in diesem Buch vorkommen. Und der eine ist Bhakt Singh und er hat Zeit mit T.E. Koshi gebracht und Koshi hat Zeit mit Joel Rosenberg verbracht. Und die Tatsache ist, gab es ein anderes Ehepaar, Hayward, die Zeit mit Bhakt Singh verbracht haben. Diese Leute sind nicht so ganz bekannt, aber Bhakt Singh war wahrscheinlich der größte Evangelist Indiens in der modernen Zeit. Und er hat diesen Mann, T.E. Koshi, mal gelehrt, vorangebracht als junger Jesu. Und Koshi hat der Herr gebraucht unter Studenten. Sehr, sehr viel. Also er hat so viele Studenten zum Glauben geführt und ihr Leben beeinflusst und sie weiter in dem christlichen Leben gebracht. Und sie waren in einflussreiche Positionen überall in der Welt, kann man sagen. Koshi hat Gott gebraucht auf diese Weise. Und Koshi hat Zeit mit Joe Rosenberg und seiner Frau verbracht. Und Joe Rosenberg, weiß nicht, hat einer von euch ein Buch von Joe Rosenberg gelesen? Darf ich mal sehen? Linde? Nur. Okay. Sie sind mittlerweile einige auf Deutsch übersetzt. In der englischen Sprache schreibt er ein Bestseller nacheinander. Und sie alle haben mit dem Herrn zu tun. Das ist faszinierend. Sie sind Romane, die mit Politik und Spannung in der Welt zu tun haben. Meistens Nahen Osten, hat es mit Nahen Osten zu tun, meistens. Er selbst ist Jude und seine Bücher werden weit und breit gelesen. Er erreicht Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Es ist interessant, ich habe ihn gesehen auf YouTube in Interviews von verschiedenen Fernsehreporters oder mit Fernsehreporters zusammen. Was er für den Herrn jetzt tun darf, ist wirklich viel. Er ist ein demütiger Mensch. So müssen wir denken. Jemand war in diesen Mann interessiert. Er war in diesen Mann interessiert, hat Zeit mit diesem Mann verbracht. Und er hat Zeit mit diesem Mann verbracht. Und Joe Rosenberg macht das weiter. Und man sieht, wie der Herr das gebraucht. Wir denken, wie können wir mehr Diener für den Herrn haben? Auf diese Weise. Wie können wir mehr Menschen für den Herrn gewinnen? Auf diese Weise. So geht es. Du investierst einen Teil deines Lebens in diese Person. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Die Frage ist, was tue ich mit meiner Zeit? Okay, gut. Nummer eins, wie man das Buch verwendet. Und sie schreiben ganz am Anfang, übrigens, T.E. Koshi ist gestorben jetzt mit dem Herrn, auch Bhakt Singh. Hol dir eine große biblische Vision. Und das ist, was Gott für uns wünscht. Schau weiter als auf dein Alltags, okay? Oder auf Geldgewinn oder auf Erfolg. Schaut weiter als das. Was könnte der Herr in meinem Leben tun? Wie könnte er mich gebrauchen? Ich sage nicht, dass du unrealistisch denken sollst und denken, ich bin sicher, Gott möchte mich als großer Evangelist wie Billy Graham benutzen. Dass er das überhaupt tun mit jemandem würde, von jemandem hier, die Wahrscheinlichkeit ist gering, okay? Aber dass er dich gebrauchen würde auf eine Weise, die du nicht erwartest, ja, das auf jeden Fall. Okay, gut. Zweitens, fürchte dich nicht. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 4, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Drittens, fange an zu beten. Okay, du hast gehört, Linda hat gesagt, ich habe gebetet, Herr, wen möchtest du in meinem Leben bringen, mit dem ich Zeit verbringen kann und sie weiter auf dem Weg mit dem Herrn bringen? Okay. Und Nummer 4, mach nur Babyschrittchen. Okay. Fange so an, klein. Okay. Fange klein an, nicht groß, sondern klein. Was könnte ich erreichen? Okay. Was könnte ich diese Woche erreichen oder in diesem Monat erreichen? Fange klein an, nicht groß an. Also langfristig groß, aber am Anfang klein. Okay, gut. So, dann kommt diese Fragen. Okay, wer investiert in mich und in wen investiere ich? Und sie antworten diese Frage als erstes, nicht ganz. Okay, Nummer 1, investieren sie, wer investiert in mich? Zum Teil antworten sie das. Und das ist, Gott investiert in mich. Okay, wenn du Jesus Christus kennst, investiert Gott in dich. Okay, schauen wir in Epheser Kapitel 2, 12 bis 13 und dann Vers 19. Bevor Jesus kam, waren wir von dieser Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, also von den Nationen. Und ich glaube, das sind wir alle, okay? Keine Person jüdisch hier, oder? Okay, dann wir alle waren ausgeschlossen vorher. Und das ist etwas Großartiges, das Gott für uns getan hat, durch das Kommen Jesu Christi, durch sein Tod und Auferstehung, durch das Kommen des Heiligen Geistes. Okay, so, Gott hat bereits etwas Großartiges für uns getan, aber es geht auch einen Schritt weiter. Johannes Kapitel 10 und Vers 10. Mhm. Okay, das ist Gottes Plan für dich, damit du Leben in der Überfluss hast. Okay, du als Christ, eigentlich ist das, was Jesus für jeden Mensch gemeint hat. Okay? Und wenn ich beim Büchertisch bin, diese Bibelvers benutze ich immer wieder mit Menschen, die ungläubig sind. Hier ist, was Jesus für dich, für sie vorhat. Okay? Ein Leben in der Fülle. Das ist, was Gott für dich vorhat. Okay, bitte. Mehr als das. Das Leben, das du jetzt führst, okay, soll ein Leben in der Fülle sein. Mit Freude, mit Zuversicht, mit Gottes Kraft, mit Besonnenheit. Wenn du in Galater Kapitel 5, Vers 22 liest, dann merkst du die Frucht des Geistes und alles, was dort geschrieben ist. Wenn du das siehst, dann merkst du, was für ein Leben Gott für mich geplant hat. Das ist eigentlich etwas Großartiges, wirklich.
Ein Leben in der Heiligung, oder?
Ein Leben in der Heiligung, ja. Ja.
Aber kann es auch nicht sein, dass monetärer Segen heißt ja auch nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, wie man gesegnet wird. Also desto mehr, I don't know how to translate in German. Desto mehr man mit dem besser umgeht, mit dem, was man hat, desto mehr bekommt man vom lieben Gott.
Gut, das finden wir als Prinzip in dem Alten Testament. Ja. Es ist richtig so, wenn du mit deinem Geld richtig umgehst, ja, dann wird es für dein Leben besser. Okay? Typischerweise hat man Gewinn, ja, davon. Aber Jesus sprach für Menschen, die reich sind, für Menschen, die arm sind, für Menschen, die krank sind, für Menschen, die sehr gesund sind, okay? Für Menschen, die berühmt sind, für Menschen, die unbekannt sind. Er bat das Gleiche jeden an. Okay? Ein Leben in der Fülle. Das ist, was er für uns haben will. Typischerweise sagen wir irgendetwas Kritisches über unsere Lage. Okay? Und was wir tun sollen, ist denken, was möchte Gott für mich haben und dankbar sein. Immer wieder höre ich Menschen, die über ihre Lage in Deutschland klagen. Und ich sage, ich denke, deine Lage ist gut und wir haben es gut. Und sie wehren sich sofort. Ja, was meinst du überhaupt? Und dann ist meine nächste Frage, wann warst du im Ausland? Es gibt kaum ein Land in der Welt, wo man so im Wohlstand lebt, wie fast jeder Deutsche. Fast jeder Deutsche. Okay? Und auch wenn du eine Dreizimmerwohnung hast, wenn du im Ausland gehst, wirst du merken, was für eine reiche Person du bist. Okay, so. Ein Leben in der Fülle. Kommen wir weg von dem und das, was Gott für dich und für mich meint. Ein Leben in der Fülle. Okay? Gott investiert. Er hat investiert in dich, wenn du Jesus kennst. Okay, der nächste Punkt, Seite 50. Das, was Gott in mir investiert, soll ich auch investieren. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Nun, wenn wir an diesen denken, was hier geschrieben ist, was wir gehört haben, gelesen haben, und wir beschäftigen uns mit diesem Punkt, was hier ist, was sagt das zu uns dann? Was ist die Lektion, die wir herausholen sollen? Eduard.
Dass wir aus den Talentengaben, die wir von Gott bekommen haben, noch mehr dazugewinnen sollen.
Genau.
Mhm. Ich glaube, man kann auch sehen, dass, dass es eben auch Gaben sind von Gott und dass also der eine hatte halt ein falsches Gottesbild, weil er dachte so, dass er so Angst haben muss vor Gott und deswegen wollte er nichts falsch machen. Und die anderen beiden, die haben das dankbar angenommen und haben dann versucht, auch aktiv was zu machen, weil sie auch keine Angst hatten, dass sie irgendwie, weil sie halt ein gutes Bild hatten von ihrem, der sie ausgesendet hat.
Okay. Er war wahrscheinlich auch faul, der eine. Mhm. Ja. Gut, danke. Noch jemand etwas dazu?
Na, man sieht auch, dass der eine mehr bekommen hat an Gaben als der andere.
Okay.
Aber dass beide ihr Bestes gegeben haben mit dem, was sie bekommen haben, um das Beste wieder rauszubekommen.
Okay.
Es geht nicht darum, ob ich jetzt genauso viel habe wie der andere, sondern dass ich das nehme, was Gott mir gegeben hat und dann mein Bestes gebe, um das wieder hineinzubekommen.
Gut. Danke. Und wir könnten sehr viel über Talente sprechen und sie beschreiben, die Menschen haben. Aber die Tatsache ist, Gott hat uns das Evangelium anvertraut. Und das, was wir dadurch bekommen, ist absolut enorm. Wie investieren wir dieses Gut, das wir haben, diesen Schatz? Wie investieren wir diesen Schatz weiter? Okay? Das ist der Punkt heute Abend. Junge machen. Das Erste, das sie sagen, ist, Christsein ist kein Solo-Sport. Okay? Wir leben aus Christen zusammen. Und dann sagt er, Junge machen ist das, was Jesus tat und auch das, was er uns als Aufgabe gegeben hat. Und dann noch etwas. Junge machen kostet Zeit. Es kostet Zeit. Du kannst nicht denken, irgendwann mal irgendwie schaffe ich das. Du musst planen. Okay? Und du musst Prioritäten setzen. Es kostet Zeit. Okay, gut. Dann Punkt D. Gibt es Fragen? Dann Punkt D. wichtige Wahrheiten für Jüngerschaft aus der Bibel. Nummer eins, um wirklich leben zu können, muss man sterben. Schauen wir in Lukas Kapitel 17, 33. Eine Lektion in Jüngerschaft. Du gibst eine Aufgabe, ohne zu erklären, wie man das macht. Okay. Gut. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Und hoffentlich habe ich etwas gelernt. Okay, sehr gut. Und das wird mehrmals im Neuen Testament gesagt. Jünger Jesu sein heißt entscheiden zu sterben. Das ist die Entscheidung. Okay, nächster Punkt. Um wirklich zu gewinnen, muss man verlieren. Matthäus 10, 39. Das ist so ein Widerspruch, oder? Oder Paradox. Okay, aber es ist die Wahrheit. Wenn es um mein Leben mit Jesus Christus geht, ich muss bereit sein zu verlieren. Okay? Ich muss bereit sein zu verlieren. Und wir erleben etwas und wir kriegen so einen großen Niederschlag und dann denken wir, was soll das heißen, wozu? Okay? Aber das ist Gottes Gelegenheit, aus deinem Leben das daraus zu bauen, was er haben will, was noch viel besser ist als das, was ich geplant habe. Okay? Das habe ich mehr als einmal erlebt. Manchmal waren das Dinge, die richtig groß im Leben waren. Man schaut zurück und denkt, Herr, hab Dank. Okay? Bist du bereit zu verlieren? Nächstes. Um zu empfangen, muss man geben. Matthäus Kapitel 10, Verse 40 bis 42. Wenn du bekommen möchtest, musst du geben. Das ist, wie es funktioniert als junger Jesu. Nummer 4. Um wirklich zu führen, muss man dienen. Matthäus 20, Verse 25 bis 28. Und jetzt möchte ich euch so 2 Minuten geben. Und vielleicht hat man das noch nicht durchgedacht, aber von all dem, was wir jetzt besprochen haben, gehört haben, auf die Rückseite von deinem Blatt, okay? Schreibe, was könnte ich für Gott jetzt investieren oder wie könnte ich mein Leben für Gott jetzt investieren? Vielleicht tust du viel bereits, das ist okay. Vielleicht bist du bereits da. Aber denk das mal durch, was könnte ich für Jesus investieren oder wie könnte ich mein Leben für Jesus investieren? Und wenn du kurz davor beten möchtest, kannst du. Keine schlechte Idee. Und jetzt möchte ich, dass wir zu Römisch 3 kommen. Aber bevor wir das tun, möchte ich etwas vorlesen. Ich habe gesagt, es gibt diesen Weg. Leute haben ihr Leben in anderen investiert. Und hier ist eine faszinierende Geschichte. Schon mal von Ihnen gehört? Wahrscheinlich nicht. Aber ihre Geschichte ist bemerkenswert. Im Dezember 1929, als gerade die Börse an der Wall Street zusammenkrachte und die Welt in eine schreckliche finanzielle Depression hineinschlitterte, tätigte diese unaufdringliche kanadische Ehepaar eine Investition. Und die zahlte sich in großen Stil aus. Die Haywards waren von einem Freund gebeten, einen jungen Mann aus Indien unter ihre Fittiche zu nehmen. Sie beteten darüber und durch Gottes Gnade und seine Leitung stimmten sie zu. Der junge Mann hieß Bhakt Singh. Er strebte einen Abschluss als Ingenieur an, war als Sikh erzogen worden und hatte durch ein Wunder gerade erst Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen. Die Haywards waren ein Ehepaar, das den Herrn von ganzem Herzen liebte Und so luden sie Bak Tsing ein, bei ihnen zu wohnen, trotz aller Belastungen durch die große Depression. Das tat er dann auch für die nachfolgenden 3 Jahre. Die Haywards ahnten wohl kaum, worauf sie sich da einließen. Diese 3 Jahre erwiesen sich nämlich als richtungsweisend für Bak Tsings geistliche und persönliche Entwicklung. Die Haywards zeigten ihm die Liebe, Wärme und nährende Erziehung einer eng verbundenen christlichen Familie. Sie nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, studierten gemeinsam die Heilige Schrift und beteten miteinander. Und sie beantworteten seine vielen Fragen. Sie lebten ein Vorbild der biblischen Gastfreundschaft, hießen Missionare und andere Gläubige zu Mahlzeiten und besuchen in ihrem Haus willkommen. Sogar die beiden noch nicht einmal 10-jährigen Kinder der Haywards, ein Junge und ein Mädchen, halfen Tsing näher zum Herrn hin zu wachsen. Er beobachtete, wie die Kinder bei der Familiengebetszeit treu beteten, vor allem für die dringenden Bedürfnisse von Missionaren, die in aller Welt das Werk des Herrn taten. In diesen Jahren wurden die Haywards vom Herrn gebraucht, um Tsing viele wertvolle Lektionen beizubringen, vor allem die Wichtigkeit von Fürbitte, Gebet und dem Herausfinden von Gottes Willen, bevor man irgendeine wichtige Entscheidung trifft. Einmal wurde Bak Tsing beispielsweise eingeladen, bei einer christlichen Veranstaltung sein Zeugnis zu geben. Ohne zu beten oder nach dem Willen des Herrn zu forschen, nahm er diese Einladung an. Als die Haywards von seiner voreiligen Entscheidung erfuhren, sagten sie ihm, er hätte zuerst beten und den Herrn vor dieser Reaktion erst noch um Richtungsweisung bitten sollen. Tsing wurde sehr wütend auf sie, weil sie seine Urteilsfähigkeit hinterfragt hatten. In den folgenden Wochen grüßte er sie nicht einmal, wenn er ihr Haus betrat oder verließ. So verletzt fühlte er sich. Doch mit der Zeit brach der Herr durch und überführte Bak Tsing der Tatsache, dass ein wahrhaftiger Junge nicht seine eigenen Pläne schmiedet. Stattdessen sucht er in jede Entscheidung den Willen des Herrn, sei sie nun klein oder groß. Er folgt dem Herrn so, wie er ihn führt, leitet und anweist. Das war für Tsing eine wichtige Lektion, eine Lektion, die sein Leben und seinen Dienst für immer prägen sollte. Irgendwann war Bak Tsing dann die Zeit gekommen, in sein Zuhause nach Indien zurückzukehren. Dabei bat er Gott, er möge ihn doch gebrauchen, um seine Landesleute mit der Liebe Christi zu berühren. Und Gott beantwortete sein Gebet. Im Verlauf der nächsten 7 Jahrzehnte wurde Tsing schließlich der größte christliche Evangelist, Jüngermacher und Gemeindegründer in der Geschichte Indiens. Er verkündigte Millionen das Evangelium Jesu Christi und entzündete eine geistliche Revolution, die bis heute andauert. Nach seinem Tod im Jahr 2000 schrieb die Zeitschrift Christianity Today, dass dieser bekehrte Sikh im Laufe seines Lebens mehr als 6000 Gemeinden und Versammlungen unter Einheimischen ins Leben gerufen hat. Bis heute sind durch seinen Einfluss Gemeinden in Indien, Pakistan, Sri Lanka, Australien und den USA entstanden. Tsings Bibelausbildungszentrum, die Hebron Assembly, rüstet weiterhin Hunderte von Menschen zu, um ihren Glauben weiter zu sagen. Und das alles nahm seinen Anfang, als ein christliches Ehepaar dem Befehl Jesu gehorchte, hinzugehen und alle Völker zu Jünger zu machen. Und hier noch der Rest dieser Geschichte. Edith Haywards Lebenstraum war es gewesen, als Missionarin nach Indien zu gehen. Aber der Herr hatte andere Pläne mit ihr. Sie heiratete John, bekam Kinder und diente treu den Leuten ihrer Gemeinde in Winnipeg, Kanada. Der Herr gab ihr nie die Möglichkeit, in das Land zu reisen, das sie so gerne für Christus erreichen wollte. Doch indem sie ihr Haus für einen unbekannten, einsamen, ausländischen Studenten öffnete und gemeinsam mit ihrem Ehemann in das geistliche Wachstum dieses Studenten investierte, half sie bei der Vorbereitung eines Menschen, der mehr geistliche Früchte hervorbringen dürfte als jeder andere in der Geschichte Indiens. Natürlich erkannte sie damals nicht, was da gerade passierte. Auch konnte sie sich nicht vorstellen, wie sich diese Investition ihrer Familie auszahlen würde, sobald Gott Bhakt Singh salbte und ihn so vollmächtig gebrauchte. Doch was für ein wunderbares Zeugnis und was für ein wunderbares Vorbild für uns. Jetzt wollen wir den nächsten Punkt mal anschauen. Wie könnten wir anfangen mit anderen? Und hier sind sehr hilfreiche, praktische Dinge. Wir werden sie nicht alle ansprechen können heute Abend. Okay? Aber wie macht man das? Ist alles sehr gut, aber wie macht man das? Und sie geben Hilfe. Also zwei Kernziele: Gehorsam gegenüber den größten Geboten. Wer kann das uns sagen? Zwei Gebote. Größte Gebote, Jesus sagte. Okay, noch einmal. Gott und den Nächsten wie dich selbst. Okay, das sind die zwei größten Gebote und das ganze Gesetz Mose ist in diese zwei Gebote zusammengefasst. Okay, so, das soll man im Gedanken halten. Gott Nummer eins, die anderen Nummer zwei und ich Nummer drei. Okay, gut. Erfüllung des Missionsbefehls, was wir immer wieder gelesen haben, geht hin und mache zu Jünger alle Nationen. Taufe sie, lehrt sie. Okay, so, jetzt die praktische Sachen. Mit wie vielen Leuten soll ich arbeiten? Erste Antwort ist, Gott kennt die Antwort, also bete. Bete dafür. Es ist so einfach. Bete und Gott wird dir zeigen, was du tun sollst. Nummer zwei, übernimm dich nicht. Übernimm dich nicht. Okay, du könntest dich mit 50 Menschen beschäftigen, aber innerhalb eines Monates wärst du platt. Okay. Nummer drei, kümmere dich um diese Person oder diese Personen. Du musst wirklich Zeit verbringen. Du musst wirklich Interesse haben. Wie geht es dieser Person? Und sie haben irgendwelche Schwierigkeiten vor sich. Ruf sie an, okay? Wie ist es gegangen, was du mit deinem Freund tun würdest? Okay? Kümmere dich um diese Person. Gruppe bilden. Also wenn Gott zeigt, du sollst mit mehr als einer Person Jüngerschaft machen, dann sollst du durchdenken, okay, würde es funktionieren, wenn wir zu dritt sind oder zu viert? Okay, das geht auch. Also du als Lehrer und die anderen zwei oder drei oder vier als die, die lernen. Das kann man auch machen. Jesus hat es mit 12 gemacht. Ich denke, für euch ist das ein bisschen viel, okay? Das war Jesus. Also Lindes Vater war im Militär. Er war Militärpastor. Und Er war, also Verwaltung hat er sehr, sehr gut verstanden. Er war einfach ein Meister und sehr gut bekannt bei vielen Menschen als Verwalter. Und seine letzte Arbeitsauftrag oder letzte Dienst, den er getan hat, war bei einer Theologie-Hochschule in der Nähe von wo wir wohnten. Das war schön, er war in der Nähe. So, einmal habe ich ihn in seinem Büro besucht und wir haben über gewisse Prinzipien gesprochen und wir haben über Leidenschaft in der Gemeinde gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, Jeff, es ist halt ein Prinzip, du wirst herausfinden, aber ich sage es dir im Voraus. Du kannst 5 bis 7 anderen anleiten als Leiter in einer Gemeinde. Mehr als das funktioniert es nicht. Und so war meine nächste Frage. Ja, aber Jesus hat 12 gehabt. Und er hat gegrinst und er sagte, ja, aber du bist nicht Jesus. Du könntest vielleicht 2 haben, du könntest vielleicht 3 haben, du könntest vielleicht 4 haben, okay, die bereit wären mit dir, Jüngerschaft zu machen. Der Herr wird führen. Er wird es dir zeigen. Okay? Seite 51. Bete. Wen soll ich haben? Wie viel soll ich haben? Der Herr wird es dir zeigen. Er wird es dir zeigen. Okay? Nummer B. Wie frage ich jemandem? Antwort: mit Demut. Mit Demut. Okay? Okay? Erkläre, warum du auf ihn zukommst. Und wir sprechen von jemandem, der jung im Glauben ist. Okay, hier. Wir sprechen nicht von jemandem, der ungläubig ist. Wobei, du kannst es auch mit ihm tun. Und es gibt ein gutes Buch dafür. Der Fremde nach dem Weg auf Emmaus. Das ist ein richtiger Hilfsmittel. Wir nehmen die Zeit nicht, heute Abend das zu erklären. Okay? Aber mit jemandem, der Jesus noch nicht kennt, das kannst du benutzen und ich habe es zusammen mit anderen getan und meistens kommt jemand zum Glauben, wenn ich das gebrauche. Okay, Nummer 2, erkläre, was du gern mit ihm zusammen machen würdest. Nummer 3, erkläre, was dazu gehört. Nummer 4, erkläre, wie lange diese Verpflichtung bestehen soll. Nummer 5, erkläre, wann du anfangen möchtest. Und das, was ich normalerweise tue mit neuen Christen, ist, ich benutze den Glaubensgrundkurs. Okay? Wenn du noch keine Kopie von dem Glaubensgrundkurs hast zu Hause, möchte ich dich bitten, eins zu kaufen. Und Anita, wie tun, hast du das für deinen Büchertisch oder ist das von der Gemeinde? Die Gemeinde, okay, so das geht 2 Euro in den Kästchen da. Nehme das, wenn du mit Leuten Jüngerschaft machen möchtest, da brauchst du eins davon oder möchte ich empfehlen. Du musst irgendetwas haben, okay, das eine Struktur gibt, wie du das machen kannst. Und normalerweise sage ich, wenn ich das mit jemandem tue, das dauert 6 Monate. Wir können uns darauf verlassen, 15 Lektionen, aber mit Urlaub dazwischen und so weiter, das dauert 6 Monate. Okay, und meistens ist es länger als 6 Monate. Es ist typischerweise 9 Monate dauert es, wenn ich das tue. Du sollst einen Plan haben. Okay, gut. Und dann Nummer 5, erkläre, wann du anfangen möchtest. Und dann vereinbarst du Termine immer wieder. Und vielleicht kannst du das jede Woche machen, das ist das Beste. Vielleicht klappt es nur alle 2 Wochen. Okay? Aber man soll sagen, wann das geschieht. Nächster Punkt, Gastfreundschaft. Irgendwann mal sollst du diese Person bei dir einladen. Oder diese Personen. Okay? Dass sie dich zu Hause sehen. Und du wirst herausfinden, sie sind danach aufgeschlossener als vorher. Weil du dich aufgeschlossen hast. Deswegen. Irgendwann lade sie bei dir zu Hause. Manchmal, was ich auch tue, ist, wir treffen uns zu Kaffee oder ein Cola oder was und wir bringen das Buch mit und dann machen wir die Lektion durch. Ist auch Gastfreundschaft. So. Okay. Gut. Was ist das Erste, das du fragen sollst? Also, bitte diese Person, ihr Zeugnis dir zu geben, dich zu erklären, wann sie zum Glauben gekommen sind und wie. Okay? Wie hast du den Herrn kennengelernt? Und wann ist das geschehen? Höre zu. Nummer zwei, Familienhintergrund. Manchmal ist es hochinteressant, okay? Aber dann zeigst du Interesse an diese Person. Was ist dein Hintergrund? Und das ist, das sagt zu dieser Person, ach, bin doch für ihn wichtig, okay? Er möchte etwas über mich wissen. Und die meisten Menschen reden gern von ihrem Hintergrund. Und sogar Menschen, die aus so einem chaotischen Hintergrund kommen, sie haben mir erzählt von ihrem Hintergrund. Meistens schämen sie sich nicht, sie erzählen, weil sie es haben wollen, dass ich weiß, was ihr so Lebensgeschichte ist, ihr Lebensreise ist. Okay, und Nummer drei, sei guter Zuhörer. Dann möchte ich bei einigen Dingen vorbeigehen. Du kannst es mal anschauen. Kommen wir zu stille Zeit. Man soll das den anderen beibringen. Wie mache ich das? Okay? So du erklärst, wie man sie macht. Nummer zwei, du fragst Woche für Woche, wie läuft deine stille Zeit? Okay? Und das habe ich mit Charas und Dominik fast ein Jahr lang gemacht. Nicht ein Jahr, 9 Monate lang. Es wird näher zu einem Jahr, okay? Und das ist, was ich immer frage, oder? Ja, und manchmal fragen sie mich, okay? Oder meistens, nicht wahr?
Manchmal.
Manchmal, okay. Okay. Nicht immer, okay. So, sie dürfen das auch tun, okay? Und wir sprechen über, hast du eine Gelegenheit gehabt, mit Menschen über den Herrn Jesus zu sprechen? Und sie reden davon? Aber sie dürfen mich auch fragen. Okay? Wie war es für dich, Jeff? Okay? Wir haben eine Offenheit da. Das brauchst du, wenn du mit jemandem Jungenschaft machen möchtest. Da brauchst du eine Offenheit. Okay? Und nichts, also vortäuschen. Ich bin derjenige, der keine geistlichen Probleme überhaupt im Leben habe. Okay? Bin niemals gestolpert, seitdem du mich kennengelernt hast. Okay. Gut. Nummer drei, gebe Erinnerung mit stiller Zeit, dass man dieses aus eigener Kraft nicht schafft. Nummer vier, am Anfang soll er nicht so viel wöchentlich investieren, sagen wir mal 15 Minuten. Und Nummer fünf, er soll lernen, um Gottes Führung für den Tag zu bitten. Ja, dass er versteht. Ich gebe diesen Tag zu dem Herrn. Herr, du sollst mich leiten. Ich habe viel geredet heute von diesem Buch. Und es ist nicht so einfach zu diskutieren, es sei denn, du das Buch auch gelesen hast. Okay? So, nicht vergessen auch die Taufe. Okay? Ich spreche auch über die Taufe mit Menschen. Und dann gibt es noch weiter Gemeinschaft oder Gottesdienst. Spenden, Zehnten geben, evangelisieren, sexuelle Reinheit, Langmut in Leiden, Gemeindezugehörigkeit und Dienst, Geistesgaben, Dinge, die man mit dem anderen bespricht. Okay, so, ich empfehle Nummer eins das, okay. Und dann Nummer zwei, das Buch ist sehr, sehr gut, okay. Du musst es nicht innerhalb den nächsten Monat lesen, aber ich schlage das vor. Also, wenn du ein Buch lesen möchtest in den kommenden 12 Monaten, möchte ich vorschlagen, du wirst das sehr hilfreich finden, damit du in der Jüngerschaft gut lebst.
Schlägt der auch so Glaubensgrundkurse vor? Oder muss man
ich habe vergessen, was tut er? Tut er so etwas?
Vergessen.
Okay. Okay. Es gibt viele und wir empfehlen dieses hier. Mhm. Ja. Okay. Wir wollen dann beten.